Guten Morgen und hallo. Mein Name ist Kai Schiller und ich bin stellvertretender Ressortleiter im Sportressort hier beim Abendblatt. Wir sprechen gleich darüber, dass bei uns in Hamburg scheinbar die echte EM-Stimmung noch gar nicht so richtig angekommen ist. Woran das liegen könnte, das klären wir gleich. Heute ist Montag, der 29. April und hier kommt Episode 146.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Fehlende EM-Stimmung in unserer Stadt. Kai, das klären wir gleich mit dir zusammen. Freue mich drauf. Erstmal guten Morgen und herzlich willkommen zurück aus dem Wochenende. Was liegt für heute an? Also erstmal ist heute Welttanztag. Aber das lassen wir als Thema in unserem Podcast aus. Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht allzu enttäuscht. Neben der noch nicht entfachten EM-Stimmung sprechen wir über das Parkhaus des Grauens. In welchem Stadtteil steht das und was ist da so schlimm? Aber zuerst gibt es gute Nachrichten und zwar vom Flughafen. Also zumindest sehe ich das so. Mal sehen, ob Sie, liebe Podcast-Freunde, da mitgehen. Wir starten jetzt. Woran denken Sie zuerst, wenn ich Ihnen den Begriff Flughafen Hamburg zuwerfe? An Urlaub, klar, Erholung, Entspannung. Und dann denken Sie vielleicht auch daran, wie lange Sie manchmal auf Ihre Koffer warten. Oder aber, dass die Warteschlangen teilweise an den Sicherheitskontrollen endlos sind. Aber hier kommt tatsächlich die gute Nachricht. Der Flughafen will sehr, sehr viel besser machen. Wolfgang Korch aus unserer Wirtschaftsredaktion ist in der Leitung. Über deine News freuen sich jetzt schon vielleicht alle, die demnächst fliegen. Bevor du uns die Verbesserungspläne im Detail vorstellst, Wolfgang, ab wann soll denn das greifen?
Ja, also zum 1. Mai wird es sehr wahrscheinlich noch nicht gelten. Diese Maßnahmen werden nach und nach umgesetzt und wir fangen mal an mit dem wohl bekanntesten Beispiel, Slot and Fly. Das ist ja die Möglichkeit für Passagiere, sich kostenlos ein 15-minütiges Zeitfenster zu buchen, um die Sicherheitskontrolle garantiert zu passieren. Dort gibt es seit dem 8. April allerdings keine Möglichkeiten, diese Slots zu buchen. Das hängt damit zusammen, dass es gerade Umbauarbeiten gibt an dieser Anlage. Und diese werden voraussichtlich 4 Wochen dauern. Das heißt, mit Glück kann man die Slot-and-Fly-Anlage vielleicht schon zum 8. Mai an Himmelfahrt dann wieder benutzen. Alle anderen Maßnahmen sollen sukzessive umgesetzt werden. Das heißt, es kann auch sein, dass es noch vor den Sommerferien passiert, aber zum Teil vielleicht auch erst in den Sommerferien. Aber wichtige Maßnahmen wie Slot and Fly werden sicherlich vor den Sommerferien möglich sein. Und dann soll die Kapazität auch deutlich ausgeweitet werden. Momentan können 200 Passagiere pro Stunde diesen Service nutzen. Dann sollen es bis zu 300 Passagiere sein, also 50% mehr.
Wow, das sind ja mal richtig gute Nachrichten. Also schon beeindruckend, wenn das alles so funktioniert, super. Nun hat sich der Flughafen natürlich, und das ist ja heutzutage so üblich, du denkst dir immer so einen Überbegriff aus, damit das so richtig catchy auch nach draußen klingt. Wie heißt das Programm vom Flughafen, mit dem Sie jetzt alles nach vorne bringen wollen?
Hamm Upgrade heißt dieses Programm.
Okay.
Sieht viele, viele Einzelmaßnahmen vor. In der Summe sollen es mehr als 80 sein. Näher beschrieben wurden jetzt vor wenigen Tagen erstmal 12 Maßnahmen. Und dazu zählt zum Beispiel auch die Slot-and-Fly-Anlage. Aber um an der Sicherheitskontrolle zu bleiben, dazu zählen natürlich auch die CT-Scanner. Der eine oder andere wird ja schon vielleicht von diesen Geräten gehört haben. Es gibt insgesamt 18 Spuren am Hamburger Flughafen, wo Passagiere durchgehen mit ihrem Handgepäck, wo das durchleuchtet wird, wo sie selbst durchleuchtet werden sozusagen. Und für das Handgepäck gibt es eine neue Technik, die sich nach und nach in den deutschen Flughäfen durchsetzt. Das sind diese CT-Scanner. Der Hamburger Flughafen hat im Oktober 2023 seinen ersten CT-Scanner bekommen. Mittlerweile sind 6 dieser Geräte im Einsatz. Und er hofft natürlich darauf, dass möglichst bald an allen 18 Kontrollspuren diese CT-Geräte im Einsatz sind.
Und was machen die so Tolles? Wird dadurch irgendwas schneller?
Ja, sie haben einen ganz großen Vorteil, vor allem für uns Passagiere. Wenn wir dort einchecken wollen oder durch die Sicherheitskontrolle gehen wollen, entfällt dieses lästige Wühlen in deinem Handgepäck, in dem Rucksack oder in der Tasche, die du mit hast. Denn du kannst dann auch wieder Flüssigkeiten mit an Bord nehmen. Bisher ist es ja begrenzt, du darfst maximal 100 Milliliter fassende Behältnisse mit an Bord nehmen. Und das Ganze musst du ja in einem durchsichtigen Klarsichtbeutel, 1 Liter Klarsichtbeutel verstauen. Das entfällt dann. Du kannst auch deine Wasserflasche oder deine Dose Cola wieder mitnehmen und du musst sie auch nicht mehr aus der Tasche rausbügeln. Also dieses ganze Prozedere, ich packe mein Handgepäckstück auf diese Straße, diese Kontrollstraße, ich nehme die Sachen raus, ich nehme Laptops und so weiter raus, das soll dann entfallen. Es soll sehr viel schneller gehen. Und in München, da sind die Geräte schon länger im Einsatz, hat man festgestellt, dass das zu einer Steigerung des Durchsatzes an Passagieren, wie das so schön heißt, von 160% geführt hat.
Irre. Also das finde ich wirklich schwer beeindruckend. Das ist ja so ein Teil am Fliegen, der wirklich richtig, richtig nervt. Aber Wolfgang, mir fallen noch so 2, 3 andere Sachen ein, die man auf dem Flughafen vielleicht verbessern könnte. Und möglicherweise haben wir Glück. Und du sagst, ja, da tut sich was. Ich sag mal, was wir in den letzten Jahren ja immer mit am meisten gehört haben, Personalmangel. Gibt's mehr Leute? Haben Sie das in den Griff bekommen?
Ja, das wird man letztlich sehen. Ne? Also Prognosen sind ja immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Also wir schauen mal, der Flughafen ist optimistisch, gerade Bodenverkehrsdienste war ja häufiger ein Thema, also Gepäckausladung und dass du lange warten musst, bis dein Gepäck dann auf dem Band wirklich auftaucht und du den Koffer runterziehen kannst. Allerdings muss man auch sagen, es war im letzten Jahr schon in Hamburg relativ stabil, lief eigentlich relativ ordentlich. Sie sind auch, fühlen sich da gut aufgestellt, haben auch wieder Kräfte aus dem Ausland dafür angeworben, sodass das aus ihrer Sicht gut klappen sollte. Das Problem war in dem letzten Jahr oder vor 2 Jahren ja vor allem auch das sogenannte Rush-Gepäck. Also Gepäck von Umsteigern ist liegen geblieben. Sprich, wenn du von Hamburg nicht direkt nach Palma geflogen bist, sondern über Frankfurt oder München einen Zwischenstopp genommen hast, dann ist es dort häufig passiert, dass das Gepäck verloren gegangen ist. Nützt dir als Passagier natürlich auch nichts weiter, weil du auf deine Sachen wartest. Aber der Hamburger Airport hatte da in dem Punkt eigentlich gar nicht so, war gar nicht so unbedingt schuld an dieser Thematik, sondern es lag sehr viel an den Airlines auch, dass sie das Rush-Gepäck nicht ordentlich zugestellt haben dann.
Also auch das eine gute Nachricht. Dann fällt mir vielleicht noch spontan ein, ich finde, die Gepäckautomaten könnten mal ein Update bekommen.
Ja, das haben sie sich am Flughafen offenbar auch gedacht, denn dieses Update wird kommen. Es wird demnächst 2 geteilte Gepäckautomaten geben, sozusagen. Du wirst in diesen Bereich gehen und an einer vorgelagerten Station sollen dort bis zu 16 Geräte stehen, wo du dann deine Bordkarte einscannst und einen Anhänger bekommst. Mit diesem Anhänger, den machst du dann an einem zweiten Gerät. Hast ihn dann befestigt an dem Koffer und stellst den Koffer dann drauf, dann wird der Koffer dort gewogen und fährt sozusagen runter in die Gepäckanlage und geht dort an die Wartestelle für deinen Flieger. Also insofern auch da tut sich was. Der Airport erhofft sich davon, dass es schneller geht, weil es gibt natürlich auch immer Leute, die mit so einer Technik ein bisschen länger brauchen und auf der anderen Seite hast du die Vielflieger, die von hinten kommen und
das die drängeln
und ratzfatz fertig werden wollen da und die Hoffnung ist, dass sozusagen sich so ein bisschen entzerrt an der ersten Station, die es ein bisschen ruhiger, gemächlicher möchten, nehmen den Aufkleber, machen ihnen das Gepäckstück. Nachdem sie das dann in Ruhe erledigt haben, gehen sie zur zweiten Stelle und geben dort den Koffer auf. Ob das in der Praxis sich bewahrheitet, dass es schneller geht, stellen wir mal dahin. Aber der Airport sagt, doch, sie kennen die Erfahrungswerte von anderen Flughäfen auch und von anderen Airlines, die diese Technik angewendet haben und die seien positiv.
Wir meckern alle immer so gern, aber das hier klingt doch gut. Klar, wir warten noch die Umsetzung ab, aber die Richtung scheint doch zu stimmen. Vielen Dank an Wolfgang Horch. Das sind deutliche Worte, die unsere Lokalreporterin Kathi Krause gewählt hat. Parkhaus des Grauens. Und es geht nicht um einen Horrorfilm, sondern es geht um das möglicherweise schlimmste Parkhaus der Stadt. Da sprechen wir auch gleich mal über den Betreiber. Aber erstmal, Kathi, wollen wir natürlich wissen, wo finden wir dieses Parkhaus?
Das Parkhaus des Grauens liegt direkt am Bahnhof Altona. Das ist da so ein kleines Einkaufszentrum und ist eigentlich auch sozusagen für die Pendler am Fernbahnhof gedacht, ne? Nutzer der Deutschen Bahn, aber auch der S-Bahn.
Können wir uns ja fast denken, wenn man schon das Wort Bahnhof in Verbindung mit dem Parkhaus hört, dass es da Probleme gibt. Wie sehen die denn aktuell aus, diese Probleme?
Die Probleme speziell bei diesem Parkhaus, es ist wirklich, man muss es so sagen, unterirdisch dreckig. Es stinkt enorm. Also es ist an verschiedensten Stellen sind Dinge kaputt. Also eigentlich ist es kaum auszuhalten. Ich bin ja, habe es mir angeguckt und ich bin normal, also nicht so, kann eigentlich, glaube ich, eine Menge ab, aber ich fand es wirklich auch grauenvoll. Grauenhaft und grauenvoll. Für jeden Menschen, der das nutzen möchte, eine Zumutung.
Das heißt, wird es denn überhaupt genutzt?
Ja, es gibt so Verwegene, die das machen. Ich meine, es ist natürlich Altona, es ist ja auch eine Gegend, wo es nicht so viele Parkplätze gibt. Man will ja auch da den Fernbahnhof nutzen, Leute abholen und besuchen. Aber ich bin ein paar Leuten begegnet, die sind nur an mir vorbeigerannt durch dieses Treppenhaus, haben das ist furchtbar hier, bloß raus, das ist ja entsetzlich. Ich glaube, die waren das erste Mal da. Also es gibt natürlich auch welche, die es einfach nicht wissen und jetzt feststellen, das vielleicht auch nicht wieder tun. Also ein paar nutzen es. Aber zu Zahlen äußert sich der Betreiber nicht. Also ob die jetzt rückläufig sind oder besonders gut oder schlecht.
Wer ist denn überhaupt der Betreiber nochmal?
Also es ist so, dass dieses Parkhaus seit 2021 der Stadt gehört. Und dass es aber so ist, dass es betrieben oder verwaltet wird von Abcur. Das ist ein Unternehmen, das in ganz Deutschland verschiedene Parkhäuser betreibt und benutzt. Und die haben sich aber auch schwer getan, uns direkt auf Fragen zu antworten, sondern haben erst geantwortet, als die Behörde sich da eingeschaltet hat. Denn Finanzsenator Dressel hat sich sogar selbst dazu geäußert. Der ist nämlich auch völlig unzufrieden mit der Situation in diesem Parkhaus.
Ja, das also müssen wir ja nicht lange drum rumreden. Ist eigentlich untragbar für eine Stadt wie Hamburg. Gar keine Frage. Auf der anderen Seite, in Großstädten, Parkhäuser am Bahnhof, das Problem liegt ja auf der Hand. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand davon überrascht sein könnte. Die Frage ist natürlich, was wird jetzt getan? Und dieser Parkhausbetreiber hat ja auch mehrere Parkhäuser hier in Hamburg. Den Namen hast du ja genannt. Und ich habe bloß tatsächlich in einem Parkhaus länger von denen täglich geparkt und hatte das Gefühl in den letzten Jahren, der Service wurde immer weiter zurückgefahren. Also du hast dann irgendwann auch keine Mitarbeiter mehr erreicht in dem Parkhaus. Da war einfach niemand. Es gab zwar noch einen Schalter, einen Counter, aber da war niemand. Und wenn du dann irgendein Problem hattest, dann wurde es schon schwierig. Und wenn dann dieses Parkhaus so langsam vor sich hin vergammelt, da frage ich mich doch einfach, der Betreiber könnte doch was tun. Also es ist ja jetzt kein Hexenwerk.
Ja, das finde ich auch. Also ich finde schon, dass der Zustand, also ja, du hast recht, an den Bahnhöfen, natürlich gibt es bestimmte Probleme und natürlich gibt es auch verschiedene Parkhäuser an Bahnhöfen, die nicht gerade besonders sauber sind. Aber wir reden hier wirklich, also dieses mit diesem Parkhaus des Grauens, was viele so auch in dem Umfeld dazu sagen, das ist schon nochmal eine Kategorie unterirdischer. Also wir reden wirklich von Zuständen, wo man sich fragt, also so muss es einfach nicht aussehen. Also auf Anfrage wurde uns mitgeteilt, dass da täglich eine Reinigung stattfindet. Ich habe da nichts von Reinigung gesehen. Und dass es auf Bedarf eine Grundreinigung gibt. Und ich frage mich auch, was ist die Definition von Bedarf? Ne?
Entschuldige,
also, ja. Oh. Also wenn du da reingehst, sagst du, hier ist aber ganz großer Bedarf, jetzt mal wieder Grundreinigen. Aber es wird jetzt versucht, verschiedene Sachen nochmal zu machen. Das Problem ist offensichtlich auf der Agenda. Ich weiß auch nicht, wie viel Druck da sozusagen von, also ich kenne die Verträge ja nicht. Ne? Es ist ja ein Vertrag zwischen der Stadt, die hat ihn aber übernommen. Es gab vorher das Gebäude einem Immobilienfonds gehört. Die haben diesen Vertrag mit Abcur übernommen. Ich weiß nicht, was da genau drin steht. Dazu äußern die sich natürlich nicht, wie oft gereinigt werden muss, was da eben in die Hand genommen werden muss. Denn das sind ja Kosten. Das andere sind die Einnahmen, die du eben machst durch das Parken. Ob die dann eben zurückgehen, ist die Frage. Weil die Leute ja eben darauf angewiesen sind, dort zu parken. Und es gibt halt trotzdem verschiedene Maßnahmen, die sie ergreifen wollen, unter anderem mit Rolltouren, dass nicht jeder rein kann. So mit so ein paar Sachen, mit Zugängen, die sie ändern wollen. Ich glaube schon, also natürlich kannst du was machen. Es gibt auch Vorschläge eines Vereins, der dort sitzt und sich viel damit kümmert. Das ist dieser Prellbock-Verein. Der hatte zum Beispiel einen Vorschlag unterbreitet, wie wäre es denn, wenn man das Parkhaus mehr belebt? Also da mehr Menschen, wenn da mehr Menschen durchgehen, ne, dann hast du ja auch eine gewisse Kontrolle, dass nicht eben Automaten aufgebrochen werden, Türen beschädigt werden, Stromkäste kaputt gemacht werden etc. Die hatten gesagt, wie wäre es denn mit einer Art Dachcafé oben auf dem obersten Stockwerk? Klar. Oder eben die ersten vier Etagen, die offenbar nicht so viel genutzt werden. Also zumindest als ich dabei war, da auch nicht viel los. So als Fahrradparkplätze, die werden auch ganz, ganz dringend gebraucht in Hamburg und im Altona besonders. Dann wäre da ja auch mehr Leben.
Ja, und das mit dem mehr Leben, Kathi, das wissen wir doch beide auch aus unseren Erfahrungen wahrscheinlich in einem Parkhaus. Sobald es dunkel wird, fühlt man sich in Parkhäusern ja nicht immer so super wohl. Und in so einem Parkhaus im Dunkeln, also wer soll denn da bitte sein Auto rein oder rausfahren? Das ist ja schon mutig fast.
Also von Dunkelheit möchte ich da echt nicht sprechen. Also ich war am Tag da und hatte Angst. Und ich bin wirklich kein Mensch, der groß Angst hat. Also du, ernsthaft, dieses Parkhaus, da könntest du Shining drin drehen. Also das wäre vielleicht noch eine Option im Moment. Vielleicht möchtest du es als Drehort machen oder vermieten. Also für Gruselfilme ist es wirklich, also die Definition von Angstraum bekommen, wenn du es dir vorher nicht vorstellen kannst, geh da einmal rein und weißt du, was Angstraum bedeutet. Da rede ich von Dunkelheit schon gar nicht. Also wird da als Frau am Tag nicht parken.
Eine einzige Lösung fällt mir sofort ein, Kathi, das ist natürlich die einfachste Lösung. Ich sag's betone das gerne, die einfachste Lösung. Aber ob das dem Parkhausbetreiber so schmeckt, weiß ich jetzt nicht. Aber sie müssen Geld in die Hand nehmen. Mit Geld kannst du eine ganze Menge lösen.
Genau. Du musst sozusagen den Druck so weit erhöhen, dass sie bereit sind, Geld dafür in die Hand zu nehmen, das Parkhaus mehr zu reinigen und auch Bedingungen zu schaffen, dass da mehr Bewegung drin ist, mehr die Türen eben zu verändern, diese Zugangssituation. Ist die Frage, wer das Geld in die Hand nimmt, ob es jetzt eben die Finanzbehörde, die Stadt Hamburg macht als Gebäudebesitzer oder ob es eben dieser Betreiberfirma dann tut.
Na, da gibt's ja gar keine Zweifel, da muss was passieren. Die Frage ist doch eigentlich nur, wie schnell geht das jetzt? Danke für diese anschauliche Beschreibung an Kathi Krause. Also irgendwie war mir das gar nicht bewusst, dass die Fußball-EM in Deutschland bald losgeht. Sprich, an mir ging das Thema bisher ziemlich vorbei, obwohl ein paar Spiele ja auch hier in Hamburg ausgetragen werden. Bisher also irgendwie so gar keine EM-Stimmung in unserer Stadt. Geht Ihnen vielleicht ähnlich? Und da kommt der Hinweis von meinem Kollegen Kai Schiller gerade richtig. Unser stellvertretender Sportchef hat seinen Artikel auf abendblatt.de überschrieben mit 50 Tage vor der Euro. Stell dir vor, bald ist Fußball-EM. Bevor wir über die Gründe für die fehlende Stimmung sprechen, Kai, wie bist du denn auf das Thema überhaupt gekommen? Was waren bei dir der Auslöser?
Naja, ich habe das gemacht, was man vor so einem Turnier eigentlich meistens macht. Ich habe einfach mal in den Kalender geguckt und dachte mir, wann sind es denn noch 100 Tage? Die waren aber schon vorbei. Und dann habe ich nochmal geguckt und jetzt an dem vergangenen Donnerstag waren es halt noch 50 Tage bis zur EM. Und ich dachte mir auch, da muss man doch irgendwie mal so ein kleines Stimmungsbild machen. Wie ist es eigentlich in Hamburg? Und ich war eigentlich in den vergangenen Jahren und Turnieren immer auch vorab in der jeweiligen Stadt oder in dem jeweiligen Land, zum Beispiel in Katar, in Brasilien, in Polen, in Russland und so weiter, und habe auch immer vorher genau diese Geschichten gemacht. Wie ist da die Stimmung? Worüber wird berichtet? Und was ist da gerade los? Und habe dann das Gefühl gehabt, in Hamburg, aber wahrscheinlich auch in ganz Deutschland, ist irgendwie noch nicht so richtig viel EM-Stimmung da. Und dem wollte ich dann einmal nachgehen.
Fehlende Stimmung, da muss man sich ja auch immer fragen, woran könnte denn das tatsächlich liegen? Also gehen wir mal davon aus, wir haben das ja hier in Deutschland erlebt, dass Stimmung schon eine große Rolle spielen kann bei so einem Turnier. Also damals, als die Weltmeisterschaft hier in Deutschland war, da ging ja die Post ab. Und da hieß es ja plötzlich auch, die Deutschen wären ja doch ein bisschen anders, als wir immer gedacht haben. Die waren ja so in Feierlaune und so. Was könnte denn der Grund dafür sein, dass wir diesmal eher so gedämpft sind?
Also im Nachhinein ist ja alles immer wunderbar. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann gab es dieses Sommermärchen, diese Superfeierlaune gab es tatsächlich auch erst im Sommer. Also auch schon damals war es so, dass ein paar Monate vor der WM wir noch gar nicht so in Feierlaune waren, weil vor allen Dingen das Team extrem schlecht gespielt hat. Die haben 4-1 gegen Italien verloren und keiner hatte Bock auf diese Weltmeisterschaft.
Oh ja, ich erinnere mich.
Wo wir uns dann halt, alle hatten die Sorge, wir könnten uns da ganz schön doll lächerlich machen. Und die gleiche Sorge haben wir ja ehrlicherweise bis vor 3 Wochen auch hier oder bis vor 4 Wochen auch hier in Deutschland wieder gehabt. Wieder war es so, dass wir eine ganz lange sportliche Durststrecke hatten. Und erst mit diesen beiden Spielen gegen Frankreich und die Niederlande, wo viele gesagt haben, wie könnt ihr jetzt auch noch gegen solche guten Gegner Freundschaftsspiele abmachen? Wenn wir da jetzt auch wieder auf die Mütze bekommen, dann ist auch der letzte Rest von EM-Vorfreude weg. Gott sei Dank ist das Gegenteil passiert. Sie haben die Spiele abgemacht, die Deutschen haben ziemlich gut gespielt. Und durch diese beiden Spiele habe ich persönlich das Gefühl, ist so ein klitzekleines bisschen von EM-Funke übergesprungen und so langsam geht es los. Ich glaube aber, dass es dann tatsächlich erst mit dem Turnier ähnlich wie 2006 und hoffentlich mit besserem Wetter als jetzt dann auch so richtig erst wieder losgehen wird.
Das würde ja so ein bisschen auch bedeuten, ja, sollten wir uns nicht so viel Sorgen machen, das wird schon. Trotzdem muss man ja da vorher mal drüber sprechen. Es hat, wäre ich mal an deiner Meinung nach, an deiner Meinung interessiert, es hat nichts damit zu tun, dass in der Vorrunde hier in Hamburg die deutsche Mannschaft gar nicht aufschlägt.
Nee, also das war eigentlich klar, dass die deutsche Mannschaft nicht in Hamburg aufschlagen würde. Das hat niemanden überrascht. Das war von vornherein klar, dass die in München spielen. Und die Spiele, die jetzt hier in Hamburg sind, muss man zugeben, sind jetzt keine super Blockbuster-Spiele. Allerdings, fast alle Spiele sind jetzt nicht so super England, Italien, Spanien mäßig. Das liegt einfach daran, dass da gefühlt 78 Nationen mitspielen und mittlerweile jede Mannschaft qualifiziert ist, die nicht bei drei auf den Bäumen ist. Hier in Hamburg spielt zum Beispiel Albanien. Und trotzdem haben solche Spiele ja auch mal was Besonderes. Die Albaner werden sich wahnsinnig freuen, das erste Mal dabei zu sein. Und die werden hier schon Stimmung machen. Für den neutralen Zuschauer sind die Hamburg-Spiele vielleicht, ist Niederlande gegen Polen das Spannendste oder das Spiel mit den klanghaftesten Namen. Ansonsten glaube ich trotzdem, dass die eher nicht so zu kräftigen Spiele auch hier in Hamburg für Begeisterung sorgen werden. Aber erst wenn dann wirklich die Fans alle hier sind und Hamburg in so eine EM-Metropole verwandeln, wo ich absolut sicher bin, dass das passieren wird.
Einmal kurz nachgefragt, Kai, also die Weltlage damals, die politische Weltlage kann ich jetzt nicht mehr so genau aufzählen. In meiner Erinnerung verklärt sich dieses Jahr natürlich total, als hier die WM war. Irgendwie würde ich immer sagen, war doch ein super Jahr, Wetter war toll, alles war toll. Von daher weiß ich gar nicht mehr, was ist in dem Jahr eigentlich passiert. Bestimmt war da auch irgendwas los, aber im Verhältnis zu heute, die Nachwirkungen von Corona haben wir auch immer noch. Dann haben wir die vielen Kriege, die uns im Moment beschäftigen. Wir haben Angst vor Terror oder viele Menschen haben Angst vor Terror. Und sagen sich vielleicht auch, oh, lass mich bloß in Ruhe mit so Versammlungen, wo ganz viele Menschen zusammenkommen, da will ich erst gar nicht hin, da will ich gar nicht in der Nähe sein. Könnte das eine Rolle spielen oder fantasiere ich mich hier gerade irgendwas zusammen?
Ich kann auch nicht so richtig in die Köpfe der Leute gucken. Ich glaube aber, dass unabhängig davon, was sie jetzt denken, bin ich mir relativ sicher, dass es bei der EM was anderes sein wird, dass wenn 30.000 Holländer tatsächlich nach Hamburg kommen und hier die ganze Stadt in Oranje verwandeln, ja. Wenn Albaner mit Türken zusammen feiern und sogar vielleicht mit Kroaten, die sich normalerweise nicht mögen, wenn diese Bilder kommen von in der Innenstadt, von einfach wahnsinnig vielen Nationen, wo Fans überall sind und da bin ich mir eigentlich sicher, dass sich wir Deutschen da anstecken lassen. Das haben wir 2006 gemacht. Das werden wir jetzt, glaube ich, auch tun, unabhängig davon, dass natürlich die Weltlage eine andere ist. Ich kann verstehen, dass man jetzt so leichte Zweifel hat. Der Artikel, den ich geschrieben hatte, der war ja auch so ein bisschen darauf gemünzt, dass vielleicht hier und da der ein oder andere ein bisschen mehr Gas geben muss, weil die WM 2006 war eine historische Chance, die Deutschland aber sowas von genutzt hat. Mhm. Und die EM 24 ist wieder eine große Chance für Deutschland und wir sollten sie nicht verstreichen lassen.
Aber weil du es gerade ansprichst, die Verantwortlichen, ist da die Stadt deiner Meinung nach, jetzt als abschließende Frage, ist die Stadt da vielleicht auch in der Verantwortung? Also ich persönlich könnte jetzt nicht sagen, ob ich schon irgendwas in Richtung EM in dieser Stadt gesehen habe.
Ja, genau. Das ist der Kritikpunkt, der mehrfach aufgekommen ist. Unter anderem in dem Artikel hat das Henrik Schippers, immerhin einer der größten Sportarbeitgeber in Hamburg, Chef von Sport 5, der ja auch an der EM verdient und gerne verdienen möchte. Diese Kritik hat er aufgemacht und ich finde, er hat nicht ganz Unrecht. Man sieht wirklich nicht viel, bis ein bisschen gar nichts von dieser EM im Stadtbild. Und ich möchte jetzt gerne, also die Kollegen von Hamburg Marketing machen. Ich weiß, dass die im Hintergrund ganz viel werkeln. Der EM-Pokal kommt jetzt auch bald nach Hamburg, übrigens auch bald zu uns zum Abendblatt. Ich glaube, der wird auch nochmal für große Begeisterung sorgen. Die haben ganz viele Ideen. Auch im Sportamt haben sie sicherlich die ein oder andere Idee. Ich glaube, die müssen noch ein bisschen mehr jetzt ihre Ideen auch jetzt in die Tat umsetzen, Sichtbarkeit schaffen und im Stadtbild so ein bisschen für EM-Vorfreude sorgen. Wie gesagt, bei allen anderen Turnieren, wo ich vorher dann war, hat man schon in den Monaten vorher immer überall Fahnen, Banner, dies, das, eine Countdown-Uhr und so weiter und so fort. Das hat man alles schon gehabt. Das wird, glaube ich, ja auch kommen. Vielleicht jetzt wird bald ja auch hoffentlich das Wetter ein bisschen besser. Vielleicht kann man dann damit anfangen und dann dürfte sich auch der etwas zurückhaltende Hamburger so langsam auf diese Europameisterschaft freuen.
Kann also durchaus noch was werden mit der EM-Stimmung in unserer Stadt. Danke an Kai Schiller. Und übrigens, das erste Hamburg-Spiel bei dieser EM, hatte Kai ja schon angerissen, ist dann am 16. Juni um 15 Uhr Polen gegen Niederlande. Episode 146 ist fast fertig. Gleich noch der Nachrichtenüberblick mit all den wichtigen Themen, die wir heute nicht ausführlich drin hatten. Ich sag mal tschüss, weil ich für rund 2 Wochen in den Urlaub fahre. Sebastian Günther, unser Producer, ist dann für Sie hier am Start. Danke, Sebastian. Und danke auch an meine Eltern. Die kommen nämlich für die Zeit meines Urlaubs von Berlin nach Hamburg, um unsere so überhaupt nicht verwöhnte Katze zu hüten. Das ist einfach super nett. Dann können wir Francis nämlich die Katzenpension ersparen. Also bis morgen, dann mit Sebastian Günther. Bye, bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Imme Kasten. Guten Morgen. Nach einer Islamisten-Demo am Samstag am Steindamm in St. Georg hat sich Bundesinnenministerin Faeser für ein hartes Vorgehen der Behörden ausgesprochen. Wenn es zu Straftaten wie Terrorpropaganda komme, müsse man sofort hart einschreiten. Sie lobte das Vorgehen der Hamburger Polizei, die Straftaten entgegengewirkt habe. In Jenfeld sind am Nachmittag Schüsse gefallen. 2 Menschen, eine Frau und ein Mann, wurden verletzt. Es soll auch einen Messerangriff gegeben haben. Die Hintergründe sind noch unklar. Auslöser könnte ein Streit zwischen mehreren Leuten gewesen sein. Ein 35-Jähriger muss sich ab heute vor dem Hamburger Landgericht wegen der Geiselnahme am Hamburger Flughafen verantworten. Da soll er seine 4-jährige Tochter vergangenen November festgehalten haben, um die Ausreise in die Türkei zu erzwingen. Der Flugbetrieb wurde deshalb 18 Stunden lang eingestellt.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.